Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayreuth, ich grüße Sie. Die friedliche Revolution vor 30 Jahren in der DDR, sie wäre ohne die protestantischen Kirchen so wohl nicht möglich gewesen. Die Zionskirche in Berlin-Mitte und speziell ihre Umweltbibliothek waren ein wichtiger Ort des Widerstandes. Wir besuchen sie gleich. Und wir erkunden Religion im Comic. Da finden Sie Geschichten, die Ihnen die Bibel vorenthält. Gott kann da schon mal ein vernachlässigter Enkel sein, der immer zu Stress mit seiner Großmutter hat. Und aus einer Laune heraus erschafft er dann die Welt. Die friedliche Revolution im Osten Deutschlands und der Mauerfall jähren sich dieses Jahr zum 30. Mal. An der Revolution hatten die protestantischen Kirchen einen wesentlichen Anteil. Sie stellten Räume für die Oppositionellen zur Verfügung und viele Kirchenleute gehörten auch selbst zur Opposition. Ein bedeutender Treffpunkt für Umwelt- und Friedensgruppen war die Zionskirche in Berlin-Mitte. Es gab dort auch eine eigene Umweltbibliothek und die wiederum hatte eine Druckerei. Dort entstanden die legalen Umweltblätter und auch etwas weniger legale Publikationen, nämlich die Untergrundzeitschrift Grenzfall. Das Ziel der Aktivisten war, das Informationsmonopol des Staates zu brechen. Anna-Marie Goretzky hat die Zionskirche besucht und sich mit Zeitzeugen unterhalten.
Christian Hallbrook geht vor dem Haus in der Griebenowstraße 16 in die Knie, berührt die Metallsprosse vor einem Kellerfenster.
Die Fenster waren wirklich wesentlich kleiner, die waren de facto fast geschlossen. Da war nur so eine Kelleröffnung drin und da drin war eine Metallplatte. Ne? Also das war sozusagen die Öffnung zur Umweltbibliothek. Also die muss man das Licht ständig anmachen.
Hallbrook, Mitte 50, mit dunkelblauem, kurzärmeligen Hemd und Cargohose, weist auf die Räume, in denen er und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen in den 1980er Jahren für ein großes Ziel kämpften: das Informationsmonopol der Deutschen Demokratischen Republik zu brechen.
Da gab es ganz praktische Erfahrungen. Ich war seit 1983 aktiv in Berlin, verschiedenen politischen Gruppen. Und wir hatten tatsächlich auch die Erfahrung, dass Leute von uns inhaftiert wurden. Und bis dahin dachten wir, das Problem in der DDR ist an sich, dass kaum jemand bereit ist, was gegen das System zu tun. Und die kamen dann eben aus den Gefängnissen und erzählten uns, ja, die Gefängnisse sind voll mit politischen Inhaftierten. Das einzige Problem ist, dass keiner vom anderen etwas weiß. Ja, dadurch ist die Idee gereift, man muss einfach diesen Verhinderten informationsfluss in der Gesellschaft irgendwie in Gang bringen. Ja, und da war sozusagen die Umweltbibliothek das Mittel dazu. Ne? Und dann ging man hier rum.
Christian Hallbrook läuft durch den Hauseingang in den Hinterhof, wo heute Kinder einer Kita spielen.
Und hier war der eigentliche Eingang, ne? Durch die Hintertür. So kam man dann. Also das war sozusagen, da war die Umweltbibliothek drin. Und oben hatten wir am obersten Geschoss noch die Umweltbibliotheksgalerie. Sozusagen Veranstaltungen gemacht haben und hat sich so eine Art Kaffeebetrieb noch, ne?
1986 gegründet wurde die Umweltbibliothek in unmittelbarer Nachbarschaft der Zionskirche zu mehr als nur einer Bibliothek. Sie war auch Druckerei für verschiedene Zeitungen, Treffpunkt Oppositioneller, Veranstaltungsort. Eine Art Informationsstelle zu allen Themen rund um Umwelt. Gemeint war mit diesem weit gefassten Begriff alles, was mit den Lebensumständen der Menschen zu tun hatte. Wegen Themen, die in der DDR tabuisiert waren, trat auch Hallbrooks heutige Frau, Kerstin Hallbrook, der Umweltbibliothek bei. Damals, 1987, war sie 17 und hieß mit Nachnamen Gierke.
Also ich komme aus einer Stadt, Bernau, bei Berlin hier, wo viel Armee war und auch Staatssicherheit und so. Und wir waren sehr geprägt von dem System im Prinzip. Ja, ich war richtig überzeugt auch vom Sozialismus bis zum 14. Lebensjahr. Und irgendwie über Freunde aus den Nachbarklassen habe ich dann erfahren, ja, da gibt es eine junge Gemeinde und da werden echt andere Themen als die offiziell in den Jugendverbänden werden dort behandelt praktisch. Und genau das hat uns als Jugendliche auch interessiert. passiert, ja. Also von Homosexualität bis Waldsterben und so. Von daher war das richtig befreiend. Und das waren auch ganz andere Leute, die da waren. Und das hat mich total fasziniert.
Christian Hallbrook begründet sein Engagement in der DDR-Opposition mit seiner Sozialisierung. Er wuchs auf in einer evangelischen Familie südlich von Rostock, einem Landstrich, dem Hallbrook für die Zeit seiner Kindheit und Jugend eine generell systemkritische Grundhaltung attestiert. Die prägte ihn und wohl auch seine Eltern.
Und beide Eltern hatten auch in der Frühzeit der DDR Ärger aus politischen Gründen. Mein Vater hatte mal gegen die Mauer von der Kanzel gepredigt und das stand dann gleich in einer Regionalzeitung drinne.
Der Druck auf seine Pastoreneltern, die staatlichen Repressalien, die er als Kind und Heranwachsender durchaus wahrnahm, taten das Übrige. Hallbrook schloss sich der oppositionellen Szene an. Er lernte Wolfgang Rüdenklau und Carlo Jordan kennen. Sie gründeten so etwas wie einen Vorläufer der Umweltbibliothek im Berliner Stadtteil Lichtenberg.
Und weil es nun partout keine so günstige Idee war, wirklich gegenüber vom Sitz des Ministers für Staatssicherheit eine Umweltbibliothek zu betreiben, das ganze Karree war ja de facto dort eingemauert. Deswegen fiel dann die Entscheidung, wir versuchen es an der Zionskirche. Ne? Und wir hatten uns gedacht, wenn wir dort alle eintreten, dann haben wir auch starkes Mitspracherecht, können uns in den Gemeindekirchenrat wählen lassen, was wir auch gemacht haben. Und wenn wir hier sozusagen festes Glied sind in dieser Kirchgemeinde, können wir hier tatsächlich wie eine eigene Arbeitsgruppe Räume beanspruchen und so weiter.
Der damalige Pfarrer Hans Simon unterstützte die Initiative von Anfang an.
Der ist 1953 von der Oberschule runtergeflogen, weil er Mitglied der jungen Gemeinde war und wusste, was eben Repression ist, wenn man jung ist und auf der Straße steht. Und dann standen wir vor ihm und dann hat ihn das irgendwie so ein bisschen erinnert anscheinend an seine Geschichte und hat sofort geguckt, wo haben wir Räume und hat uns dann die Kellerräume zur Verfügung gestellt.
Von nun an fanden mehrmals wöchentlich Gesprächsgruppen statt, überregionale Treffen mit anderen Aktivisten oder Bibliotheksbetrieb, auch mit zensierter Literatur. Die Kirchenräume waren mehr als Kellerräume, sie boten Raum für das Undenkbare.
Somit entwickelte sich der kirchliche Raum zu einem so Safe Haven, so zum Schutzhafen für Leute, die erstmal diesen Sammlungsprozess bewerkstelligen mussten. Ne? Also erstmal einen Sammlungsprozess mit Gleichgesinnten sich treffen zu können. Und man hatte eben diese günstige Situation, dass ein Teil der Leute, die zu diesem Protestpotenzial gehörten, selber aus kirchlichen Häusern kamen, wussten, wie die Kirche auch funktionierte. Auf der anderen Seite waren in kirchlichen Ämtern auch viele Pfarrer und Diakone, die eben in der Frühzeit der DDR Repressionserfahrung gemacht hatten.
Pfarrer Hans Simon sah das, was er für christliche Werte hielt, Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, in der Arbeit der Umweltbibliothek verwirklicht, erinnert sich Kerstin Hallbrook. Auch sie, die vorher wenig mit Kirchen zu tun hatte, war geprägt von diesen Werten. Überhaupt, Umweltbibliothek und Gemeinde belebten sich gegenseitig und profitierten voneinander, meint Christian Hallbrook.
Wir haben 1986 hier unsere Umweltbibliothek aufgemacht und schon kurz vorher gab es diesen Reaktor-Atomunfall in Tschernobyl in der Ukraine. Ja, dann hatte Pfarrer Simon natürlich seinen kirchlichen Kindergarten und dann standen die Mütter bei ihm auf der Schwelle. Ja, können wir nun unseren Kindern das und das noch geben? Dürfen die Milch trinken? Und war eigentlich ganz froh, dass er hier so ein paar Ökospinner hat und hat gesagt, ja, dann machen die eben halt eine Veranstaltung zur Atomsicherheit. Und das war sozusagen eine unserer ersten Veranstaltungen, die wir hier gemacht haben.
Neben solchen Veranstaltungen diente die Umweltbibliothek auch als Druckerei. Die Informationsschrift Umweltblätter wurde hier gedruckt, aber unter anderem auch die politische Untergrundzeitschrift Grenzfall.
Der Grenzfall war natürlich eine relativ spektakuläre Geschichte. Zum einen, weil es eine Zeitung war, nach der ständig gefahndet wurde. Und zum anderen, weil diese Aktion dann dazu geführt hat, dass es zu dieser Durchsuchung kam, ne, zum Überfall auf die Kellerräume in der Umweltbibliothek. Ne?
Am 24. November 1987 fand unter dem Decknamen Falle eine Razzia des Ministeriums für Staatssicherheit statt. Die Drucker sollten dabei überrascht werden, wie sie den illegalen Grenzfall erstellten. Stattdessen wurden gerade die legalen Umweltblätter gedruckt. Christian Hallbrook war zu dem Zeitpunkt schon zu Hause.
Ja, dann hier in den Keller. Haben die Leute im Keller festgenommen, die hier mit Druckerei beschäftigt waren. Und haben aber auch Leute mitgenommen, die von der Umweltgalerie runterkamen, die Treppe. Ich habe dann frühmorgens davon gehört, ne? Dann bin ich sofort hierhin.
Der Staat dringt in kirchliche Räume ein, ein Politikum. Mahnwachen wurden organisiert, um gegen die Verhaftungen zu protestieren.
Wir wussten, das ist jetzt eine konfrontative Situation, das wird nicht so einfach werden. Uns haben dann gesagt, okay, wir teilen 20er-Gruppen ein, schicken die erste 20er-Gruppe los vom Pfarrhaus zur Kirche, um sich dahin zu stellen mit Kerzen. Es war tatsächlich so, die wurden sofort festgenommen. Ne? Dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir noch stärker auf kirchlich machen, haben uns dann Gesangbücher geschnappt und ich bin mit vorne weg, war ja gleichzeitig Kirchgemeinderatsmitglied und dann auf einmal hat man die zweite Staffel durchgehen lassen, zur Kirche gehen lassen und seitdem stand dort die Mahnwache.
Solidarität kam aus dem In- und Ausland. Ein Stein war ins Rollen gekommen. Wegen des wachsenden Drucks auf den Staat kamen die Verhafteten schließlich frei. Eine Niederlage für die SED-Diktatur. Trotz der Bedrohung für die Hallbrucks, wie für die meisten von der Umweltbibliothek, waren Ausreise oder Flucht keine Option. Der Mauerfall 1989 war für sie erst einmal eine Enttäuschung, erinnert sich Kerstin Hallbruck. Die DDR, die sie aus dem Inneren heraus verändern wollten, gab es plötzlich nicht mehr.
Und dann waren wir eben ein Stück weit auch schockiert, wie das dann kam, so der Lauf der Dinge. Am 4. November 1989, ja, bei der Großdemonstration, da hatten wir echt noch geglaubt, ja Mensch, jetzt können wir mal hier, jetzt fangen wir hier an, wa? Dieses Land auch für uns zu gestalten. Klar, auch naiv, sicher, im Nachhinein. Schön wäre gewesen eine Übergangszeit, sodass wir uns erstmal sortieren können, vielleicht auch selber gucken können, Bestandsaufnahme, was ist jetzt übrig von diesem maroden Land?
Der Schock ist längst überwunden. Beide Hallbrucks sind dankbar für den Mauerfall, den Zusammenbruch der DDR und der damit verbundenen Befreiung. Vor allem für Christian Hallbruck bedeutete die Umweltbibliothek immer auch ein gesellschaftliches Experiment. Das Ergebnis war ein positives. Organisation von Protest aus dem Inneren der DDR heraus und gesellschaftliche Solidarität in diesem System der Unterdrückung waren möglich. Grenzgänger, Oppositionelle und Evangelische agierten Hand in Hand, nicht nur hier rund um die Zionskirche.
Die friedliche Revolution in der DDR und die protestantische Kirche, Anna-Marie Goretzky hat sich mit Zeitzeugen unterhalten und die Zionskirche in Berlin-Mitte besucht, ein wesentlicher Ort des Widerstandes. Sie sind beim Deutschlandfunk Tag für Tag, Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Bibel ist so ziemlich alles. Sie ist Gesetzbuch, sie ist Roman, sie ist selbstverständlich Predigt, sie ist Schimpftirade und Beziehungsdrama, sie ist Lyrik, sie ist Chanson und vielleicht kann man sie an manchen Stellen und mit viel gutem Willen auch als Musical auffassen. Nur eines ist die Bibel definitiv nicht: ein Comic. Das hat damit zu tun, dass sie es mit den Bildern nicht so hatte. Heutige Comicautoren helfen dem Defizit ab und setzen Religion ins Bild. Mal als Parodie der biblischen Geschichten und mal als Auftritt eines philosophischen Gottes. Und über die Sache mit dem Bilderverbot denken die Comicautoren auch noch nach. Andrea Heinze über Bilder, Blasen und Buchstaben.
Am Anfang war der Teig. Oder besser ein ziemlich missratener Teig, den Gottes Oma da verzapft hat. denn den hatte sie zwar ganz korrekt nach Brigitte-Rezept angerührt, aber selbst beim Backen ging der Teig nicht auf. Und deshalb blieb das Universum, das eigentlich aus diesem Teig geschaffen werden sollte, erstmal ein klitschiger, kleiner Teigklumpen.
So beschreibt Eike Arndt die Erschaffung der Welt in seiner Cartoonsammlung »Das Nichts und Gott«.
Es sind lustige Geschichten, es sind Nonsensgeschichten und sie regen vielleicht darüber an, noch einmal in die Bibel zu schauen. Das ist ja auch manchmal Nonsens. Da erschafft jemand eine Welt aus dem Nichts heraus oder aus einem Tohuwabohu. Das kann auch keiner verstehen erst einmal und was das bedeutet. Und hier wird es variiert.
Jürgen Mohn ist Ordinarius für Religionswissenschaft an der Universität Basel. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten und in Lehrveranstaltungen nimmt er sich auch immer wieder Comics vor, in denen religiöse Themen behandelt werden.
Religionswissenschaftler interessieren sich eigentlich für sehr viel, wo man irgendwie religiöse Dinge in der modernen Gesellschaft, in der Gegenwart, aber auch in der Vergangenheit finden kann. Und das hat sich ja sehr, sehr verbreitet in letzter Zeit in die verschiedensten medialen Darstellungen, in Filmen, im Fernsehen, in Serien, in Comics eben auch.
An den Gott-Cartoons von Eike Arndt interessiert Jürgen Mohn vor allem die Respektlosigkeit gegenüber der tradierten Überlieferung. Allein der Strich, mit dem Eike Arndt seinen Gott in die abstrusesten Situationen schlittern lässt, ist so lapidar hingeworfen wie eine Klokrickelei.
Das ist der Ausdruck einer Distanz zu den traditionell ernsthaft erzählten Geschichten. Die Geschichten müssen nicht unbedingt ernst genommen werden und man kann sie hinter sich lassen.
Und das hat spätestens seit der Aufklärung Tradition, meint der Religionswissenschaftler Jürgen Mohn.
Seit in der Französischen Revolution Karikaturen gegen das Religiöse, gegen das Katholische in Frankreich eingesetzt wurden, da hat man sich distanziert und hat es versucht, als Unsinn darzustellen und hat dazu eben die Mittel der Karikatur in visueller Hinsicht, aber auch in sprachlicher Hinsicht benutzt. Und wir lernen daraus, dass wir uns der Geschichte, so wie sie im Alten Testament, in der hebräischen Bibel erzählt wird, distanzieren können, dass wir das Tohuwabohu unterschiedlich interpretieren können und dass wir es auf eine ganz lustige Art und Weise weitererzählen können, variieren können. Das ist wichtig.
Der Berliner Comicautor Eike Arndt thematisiert, wie die Gesellschaft mit Gott umgeht. Einen ähnlichen Ansatz hat auch der Franzose Marc-Antoine Mathieu in seinem Comic »Gott höchst selbst«. Mathieu gilt als Philosoph unter den Comiczeichnern. In seinem Comic »9 Sekunden« zum Beispiel erzählt er eine Kriminalgeschichte als Spiegelung, als Reflexion in Fensterscheiben, in Lampenschirmen und einem Zigarettenetui. Auch für seine Reflexionen über Gott wählt der Comic-Künstler eine indirekte Erzählweise.
Er erzählt sie gespiegelt durch die verschiedenen Medien. Am Anfang steht eine Volkszählung und in der Volkszählung ist ein komischer Mann, ein älterer Mann mit einem weißen Bart. Er hat keine Identität.
Dieser Mann hat wallende Locken, einen Rauschebart und wirkt wie der Prototyp einer naiven Kindervorstellung. Er heiße Gott, sagt dieser Mann. Und als man ihn nach seinem Nachnamen fragt, sagt er wieder nur Gott. Gott, Gott, wird er von da an heißen.
Und irgendwann sieht man, das Ganze ist nur eine Filmszene, die viel, viel später, als dieses Ereignis war, erst gedreht wird. Und dann kommt ein Kommentar und dann kommt ein Kommentar zu dem Kommentar. Oder die Journalisten reden mit verschiedenen Spezialisten, als Philosophen, als Soziologen, als Historiker. Und das ist das Interessante daran, dass die Gottesgestalt insofern durchgespielt wird, dass man sie nicht in originalen, faktualen Erzählschritten darstellt, sondern dass man zeigt, wie unsere Welt aufgebaut ist, auch wenn sie über Gott redet, durch und durch medialisiert.
Marc-Antoine Mathieu reflektiert über Gott, indem er unsere Wirklichkeit reflektiert. Und die stellt er, ganz ähnlich wie Gott höchst selbst, als schwer fassbar dar. Denn diese Wirklichkeit wird nicht von Fakten bestimmt, sondern davon, wie sie durch Medien vermittelt wird, also von den Geschichten, die sich durchsetzen. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Vorstellung von Gott. Das klingt ziemlich kompliziert und ist es auch. Der Comiczeichner reflektiert tatsächlich in bester geisteswissenschaftlicher Tradition den Gottesbegriff, sagt Religionswissenschaftler Jürgen Mohn.
Wenn man philosophisch über diesen Gedanken Gott nachdenkt, dann macht man sich Gedanken über das, was diese Wirklichkeit bestimmt. Das kann man in der Theologiegeschichte, in der Philosophiegeschichte nachlesen und das greift er auf. Deswegen sind auch einige der Zitate, die er durchspielt, von Sartre und von anderen Philosophen übernommen und die werden dann auch in dem Prozess, der Gott gemacht wird, als Frage aufgeworfen.
Die Menschen strömen zu Gott. Eine unfassbar große Menschenmenge steht da, andächtig und atemlos. Gott steht in einem offenen Wagen und gleitet durch die Massen. Dann entdeckt ein Reporter, dass Gott einen Ohrhörer trägt. Wird Gott etwa von anderen gelenkt? Die Stimmung kippt. Denn natürlich gibt es Menschen, die zweifeln und Gott für einen Scharlatan halten. Dabei steht er doch vor ihnen. Auf die Frage, wer denn sei, antwortet er vor Gericht mit Sartre.
Gott ist die Einsamkeit der Menschen.
Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass es eigentlich kein christlicher Gott ist. Christus spielt überhaupt keine Rolle und die Gottesfigur ist eigentlich eine philosophische Gottesfigur.
Auch der vielschichtige Comic Gott höchst selbst von Marc-Antoine Mathieu bildet nicht die biblischen Erzählungen ab, thematisiert aber immer wieder theologische Diskurse.
Plötzlich steht Gott vor Gericht. Die Gunst der Medien hat Gott verloren. Die Massen haben sich gegen ihn gewandt. Und nun sollen ihn 62 Staatsanwälte zur Verantwortung ziehen. Er soll sich für das Böse in der Welt rechtfertigen. Schließlich ist die Welt Gottes Schöpfung.
Aber kann man Gott für das Böse verantwortlich machen, wenn er dem Menschen die Freiheit geschenkt hat? Also auch die Freiheit, katastrophale Entscheidungen zu treffen? Auch auf der Bildebene spielt Mathieu auf theologische Diskurse an, etwa wenn er Gott im gesamten Comic mit weißem Rauschebart zeichnet.
War da nicht was? Du sollst dir von Gott kein Bildnis machen?
Allerdings, man muss auch dazu sagen, sein Gesicht wird nie direkt gezeigt. Er zeigt keine Emotionen und wenn das Gesicht gezeigt wird, dann ist es immer sehr, sehr verschwommen. Also mit dem Bilderverbot wird zusätzlich noch gespielt. Das spielt er dort auch durch.
Und dann verschwimmt Gottes Gesicht. Je mehr sie Gott analysieren und festschreiben wollen, schwindet sein Gesicht. Die Mittel der Justiz und anderer Wissenschaften lassen Gottes Antlitz verpuffen. Anders die saturierten Gesichter der Menschen.
Die setzt Mathieu mit sattem, schwarzen Strich diesem fragilen Gott entgegen. Die Menschen wirken umso wuchtiger, kraftvoller, realer. Trotzdem sind es die Menschen, die scheitern. Nämlich bei dem Versuch, Gott mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu definieren. Gott höchst selbst formuliert das im Comic mit den Worten von Gotthold Ephraim Lessing.
Die Suche nach Wahrheit ist köstlicher als deren gesicherter Besitz.
Was wäre denn, wenn Gott da wäre? Brauchen wir ihn oder brauchen wir ihn nicht? Am Ende läuft es darauf hinaus, dass Gott seine eigene Abdankung erklärt. Er sagt, das Ganze ist nur eine Erfindung. Dann fragen die Journalisten am Ende auch, naja, die Antwort ist, es war wenigstens eine gute Geschichte, eine spannende Geschichte.
Comics können unterschiedliche religiöse Traditionen erlebbar machen. Als popkulturell geprägtes Medium transportieren sie zugleich, wie Gesellschaft mit Religion umgeht. Sie können zum Material für Religionswissenschaftler wie Jürgen Mohn werden, der überzeugt ist,
dass man an popkulturellen Medien sehr gut die Stimmung ablesen kann, wie über Religion in der Gesellschaft verhandelt wird.
Die Sprechblasen Gottes Andrea Heinze hat für uns Religion und Religionskritik im Comic erkundet. In der Sprechstunde bei Carsten Schröder geht es gleich nach den Nachrichten um Herzklappenfehler, um Ursachen, Symptome und Therapien. Die Redaktion von Tag für Tag Informationen aus Religion und Gesellschaft hatte Andreas Mein. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.